herzlich willkommen zum Gottesdienst im Aurehaus. Sie hören heute Miriam Feller.
Und so ist es zu reden, dass wir unsere Herzen auftun und einen weichen Boden bilden, dass es du kannst durchnässen und wieder stärken. Also wie jetzt der Regen draußen ist, dass wir vertränkt werden von dir durch deinen Geist. Danke, Jesus. Amen. Steht fest. Steht fest klingt bei unserem Jahresthema Dynamik vielleicht fast wie ein Widerspruch. Steht fest. Wenn wir uns dynamisch bewegen wollen, dann wollen wir ja nicht feststecken. Man könnte aber auch sagen, wenn sich etwas dynamisch mitbewegen will, dann braucht es einen guten Halt, einen guten Stand. Dann muss man fest verankert sein, damit man die Bewegung unbeschadet mitgehen kann. Steht fest. Dieses Wort ist mir Ende 2018, also schon vor einiger Zeit, als Aufruf ins Herz gekommen. Es hat mich dazu mal sehr bewegt und darüber wollte ich schon seit längerem predigen und es ist immer wieder etwas dazwischen gekommen. Nun möchte ich diesen inneren Appell endlich mit euch teilen. Ich spüre, wie er noch größere Dringlichkeit bekommen hat, auch eine Ernsthaftigkeit. Gerade weil wir uns in dynamischen Zeiten bewegen. Steht fest, das ist ein Aufruf an uns Gläubige. Denn wie wir noch aus diversen Bibelversen sehen werden, können auch wir Gefahr laufen, den Halt zu verlieren. Wenn wir nicht auf das Richtige fokussiert sind, wenn wir unseren Halt nicht auf gesundem Boden verankert haben. Diesen Frühsommer hatte ich wieder mal den Spleen, von allen möglichen Pflanzen Stecklinge zu ziehen. Also ja, ich hatte im Lockdown etwas mehr Zeit und da, vielleicht kannst du das Bild einblenden, da sollte sich diese Ficus vermehren und auch die Schifflera, wenn das Bild dann kommt, oder zum Beispiel mein Olivenbäumchen, meine Lorbeer, Gewürzlorbeerbäumchen und auch meine schönsten Fuchsien. Und die einen habe ich dann versucht, direkt so in die Erde zu stecken, andere, die habe ich zuerst im Wasser bewurzelt und dann in Blähton gesteckt. Die Bilder kommen dann vielleicht noch und sonst kommen sie halt nicht, ihr müsst euch das vorstellen, genau. Manche entwickelten sich prächtig, die Fuchsien, die füllen schon eine ganze Balkonkiste, andere hingegen sind eingegangen. Und ein paar sehen wie dieser kleine Olivenbaum noch ziemlich mickrig aus. Vier habe ich gemacht, zwei leben noch irgendwie, aber ich bin nicht ganz sicher, ob dieser da überleben wird. So, mal schauen, ob er da einen prominenten Platz bekommt, mein kleiner Olivenbaum. Das Wichtigste ist, dass die Stecklinge schnell aufnahmefähige Wurzeln entwickeln. Also wenn ich das jetzt so hoch halte, seht ihr vielleicht, dass da kleine Wurzelchen bereits unten raustropfen. Natürlich, man hätte wahrscheinlich einiges besser machen können. Ich bin da keine Expertin. Zum Beispiel Anzuchterde wäre sicher besser gewesen. Das ist so der Olivenbaum, die Mutterpflanze von diesem kleinen Ding da. Genau. Die Birkenfeigen seht ihr vielleicht. Ich habe schon drei kleine daneben. Die sind jetzt im Blähton. Oder die ganze Kiste mit Fuchsien. So. Eine schönere Foto lag gestern nicht drin bei dem Regen. So. Ich wollte nicht nass werden. Also man hätte zum Beispiel Anzuchterde nehmen können, aber die hatte ich im Lockdown nicht zur Hand. Und so mussten einige Pflänzchen wirklich kämpfen und mit suboptimalen Bedingungen klarkommen. Manche habe ich draußen auf der überdeckten Terrasse aufgezogen, die anderen drinnen auf dem Fensterbrett. Auch das hat sich unterschiedlich auf die Entwicklung ausgewirkt. Und nun, da die einen gut austreiben, also dieses Exemplar sieht nicht so schlecht aus, finde ich, ist doch ganz hübsch, da muss ich jetzt zum Beispiel den Fuchsien Halt geben, sonst liegen sie da so am Boden oder auch diesen Fikus muss ich nun bald hochbinden und ihm einen Halt geben, dass er dann aufrecht wächst und nicht einfach so in alle Richtungen. Die Bedingungen waren nicht überall dieselben. Und da ich noch ziemlich am Experimentieren bin, mussten einige meiner Stecklinge ziemlich leiden. Ein erfahrener Gärtner, der hätte das viel besser hinbekommen. Der hätte ein paar Tipps und Tricks auf Lager gehabt. Und aus Erfahrung hätte er sagen können, was bei welcher Pflanze funktioniert und was nicht. Wenn meine künftigen Olivenbäumchen oder Lorbeerbäumchen eines Tages unsere Winter draußen überleben sollen, wie ihre Mutterpflanze, dann brauchen sie gesundes Wachstum, dichte Wurzeln, die die Nährstoffe und das Wasser gut aufnehmen können. Ja, die Blätter, die können dann mal angeknabbert sein von irgendeinem Schädling oder sich gelblich verfärben. Solange die Wurzeln intakt sind, wird das Bäumchen wieder neu ausschlagen. Es ist also absolut entscheidend, dass wir gut verwurzelt sind und guten Halt haben. Das habe ich bei meinem Steckling-Experiment gelernt oder so, wie ihr das hier lest. Für eine gesunde Pflanze braucht es also die richtige Pflege, den richtigen Boden und das richtige Klima. So ist es auch in unserem geistlichen Leben. Wir brauchen die richtige Pflege und gesunden, gelockerten Boden, in dem wir Halt finden können und starke Wurzeln bilden können. Und wir brauchen natürlich auch ein gutes Klima und auch das Wasser, das Licht aus geistlicher Quelle. Stimmen diese Bedingungen in unserem Leben? Oder kämpfen wir mit suboptimalen Umständen? Die Frage ist auch, ob wir uns dem himmlischen Gärtner anvertrauen, ob wir uns seiner Pflege hingeben. Ob wir dazu schauen, dass wir gesunden, nährstoffhaltigen Boden haben. Ob wir uns Halt suchen und Halt geben lassen. Lasst uns einige Bibelstellen anschauen zu unserem Aufruf, steht fest. Paulus übermittelt am Ende des Kolosserbriefes besondere Grüße von Epaphras. Ich weiß nicht, ob der euch schon mal aufgefallen ist. Dieser scheint der Leserschaft bekannt zu sein. Er ist einer von euch, sagt Paulus. Und diesen Epaphras hebt Paulus besonders hervor und sagt von ihm, er ist ein treuer Diener von Jesus. In seinen Gebeten ringt er alle Zeit für euch, dass ihr feststeht. Das war Epaphras so wichtig, dass Paulus und sein ganzes Team diese Gebete immer und immer wieder zu hören bekommen hatten. Das könnt ihr nachlesen in Kolosser 4,12. In moderneren Übersetzungen wird dieses Feststehen dann ausgedeutscht. Zum Beispiel, er dient Jesus Christus und lässt nicht nach, im Gebet für euch zu kämpfen. Inständig bittet er Gott darum, dass ihr reife Christen werdet. Das ist diese Ausdeutschung für feststehen, bereit in allen Dingen Gottes Willen zu erfüllen. Oder wenn ich das noch lese aus der Neues Leben Übersetzung, in seinen Gebeten kämpft er ständig für euch, richtig kämpfen, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Reif, stark, stabil, gut verwurzelt, aber auch bereit, Gottes Willen zu tun, dem Gärtner und dem Schöpfer ganz hingegeben zu sein. Epaphras kennt seine Landsleute und er liebt sie. Aber er weiß auch um ihre Schwächen. Er weiß um ihre Angriffsflächen. Er kennt das geistliche Klima, weiß um ihr schwieriges Umfeld. Und er scheint ein ausgesprochener Gebetskämpfer gewesen zu sein, der vor Gottes Thron darum gerungen hat, dass seine Brüder und Schwestern stark und stabil, gesund und Gott hingegeben bleiben. Es ist das eine, den Willen Gottes zu erkennen. Aber es braucht auch die Standfestigkeit, die Entschlossenheit und die Willenskraft, danach zu handeln. Immer und immer wieder. In diesem Gebet ist Epaphras unermüdlich. So zeichnet er sich als geistlicher Vater seiner Geschwister aus. Sie sind ihm nicht gleichgültig. Und er ringt im Gebet um jeden Einzelnen, auch wenn er nicht selbst bei ihnen sein kann. Er reist ja mit Paulus. Und durch dieses inbrünstige, kämpferische Gebet wird Epaphras wie ein Gärtner, der sich um die jungen Pflänzchen im Glauben kümmert. Wenn du selber gut verwurzelt bist in Jesus, wäre das ein Dienst, zu dem dich Gott heute neu beruft? Kleine Pflänzchen im Glauben mit Gebet zu begießen, den großen Olivenbaum darin schon zu sehen und zu dem Pflänzchen zu sprechen, dass es stark wird und feststeht. Wäre das ein Dienst für dich, jungen Gläubigen Halt und Stabilität zu geben? Weil du Freude daran hast, zu sehen, wie das Reich Gottes in ihnen heranwächst, mehr und mehr zum Durchbruch kommt, weil sie mehr und mehr von Gottes Willen durchdrungen sind. Dies kannst du im Gebet tun, selbst wenn du kaum persönlichen Kontakt zu Junggläubigen hast. Es ist ein wunderbarer Dienst. Und ich bin überzeugt, du wirst die Frucht deiner Gebete sehen eines Tages. Auch Paulus betont selbst immer wieder dieses Feststehen. Lasst uns einige Verse anschauen. Philipper 4, Vers 1. Darum, meine geliebten Brüder und Schwestern, nach denen ich mich sehne, meine Freude und mein Ehrenkranz. Wie lieb spricht er hier vor seinen Geschwistern. Steht fest im Herrn, Geliebte. Paulus weiß, dass er seine geistlichen Kinder nicht an sich binden will, nicht von sich abhängig machen will. Er will sie feststehen sehen im Herrn. In Jesus sollen sie verwurzelt sein. In seinem Wort, in seiner Lehre, im Glauben an ihn. 1. Korinther 16, 13. Seid wachsam. Steht fest im Glauben. Seid mutig. Seid stark. Wie steht man fest im Glauben? Wie erklärst du das einem jungen Gläubigen? Gemäß diesem Vers gilt es einiges zu beachten. Wir stehen nicht automatisch fest im Glauben. Paulus weist als erstes darauf hin, dass wir wachsam bleiben sollen. Dies gehört zum Kapitel Pflege unseres Glaubenslebens. Darauf zu schauen, dass wir in gutem Klima gedeihen, dass wir uns vor widrigen Umwelteinflüssen schützen. Dann gehört auch Mut dazu. Mut, klar zu seinem Glauben zu stehen, wie zum Beispiel bei der Open-Air-Taufe. Dazu zu stehen, dass ich mich für Jesus taufen lasse. Auch Mut, Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen. Auch ehrlich mit uns selber zu sein, deine offene Standortbestimmung zuzulassen. Mut, Dinge anzusprechen, auch Ungerechtigkeiten, Unwahrheiten. Mut, sich für Schwächere einzusetzen, Zivilcourage zu zeigen, unseren Mann, unsere Frau zu stehen. Mut, Dinge zu tun, die uns zu groß erscheinen. Aber wir wagen sie, weil Gott uns darum bittet. Weil wir ganz von Gottes Willen erfüllt sind und seinen Willen tun wollen. All dies führt dazu, dass wir feststehen. Auch in Epheser 6 gibt Paulus eine ganze Anleitung, wie dieses Feststehen geschehen soll. Ihr kennt die Bibelstelle wahrscheinlich unter dem Titel Geistliche Waffenrüstung. Wir schauen uns für den Moment nur den ersten Vers an. Vielleicht könnt ihr in der Kleingruppe diesen ganzen Abschnitt dann zusammen anschauen. Epheser 6, Vers 14, sorgt dafür, dass ihr feststeht, indem ihr euch mit dem Gürtel der Wahrheit und dem Panzer der Gerechtigkeit Gottes umgibt. Es gibt also auch hier einen aktiven Beitrag unsererseits, für den wir sorgen können. Dazu sollen wir uns mit der Wahrheit umgürten, umgeben. Was ist die Wahrheit? In erster Linie sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Ich könnte auch sagen, die einzige Wahrheit, die verhält. Und gerade weil er die Wahrheit verkörpert, ist es so zentral, dass wir uns mit Wahrheit umgeben, mit allem, was wahr ist. Anders gesagt, dass wir keinen Lügen Glauben schenken, nicht einmal Unwahrheiten über uns selbst. Das hemmt das Wachstum. Unwahrheiten, auch wenn sie noch so klein sind, noch so unscheinbar, erzeugen ein toxisches Klima. Du willst vom Glauben reden? Schau doch mal dein mickriges Leben an. Du kriegst ja nichts auf die Reihe. Was für ein mieses Vorbild bist du doch. Wer soll schon auf dich hören? Kommt euch das bekannt vor? Der Feind weiß genau, was er uns einflüstern muss, damit wir entmutigt werden. Das ist gut, wenn wir unsere Gedanken mit dem Helm des Heils einpacken. Und es ist genauso wichtig, dass wir nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit schauen. Da könnten wir doch einpacken. Eingehüllt im Panzer von Gottes Gerechtigkeit kann uns nichts etwas anhaben. Wir sind durch Jesu Opfertod am Kreuz gerechtfertigt. Frei von aller Anklage, haben wir schon in der Einleitung gehört. Wenn wir glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist und dass er für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, dann sind wir von aller Anklage befreit. Unser Schuldbrief ist zerrissen. Und neue Schuldzettel und Anklagen aufzulisten, das ist die Lieblingsbeschäftigung von Satan. Aber die sind alle fake. Wann immer wir den Herrn um Vergebung bitten, dann sind all unsere Vergehen getilgt. Unsere Fehler sind vor dem Herrn nicht mehr existent. Sie sind abgeglichen, bezahlt von Jesus. Klar, manchmal müssen wir mit den menschlichen Konsequenzen unserer Fehler leben. Das lässt sich nicht vermeiden. Gewisse Verletzungen hinterlassen bleibende Spuren. Aber vor Gott dürfen wir Rechtfertigung erlangen. Wie großartig. Was für eine Gnade. Lasst uns dem Herrn immer wieder danken dafür. Es ist ein absolut unverdientes Geschenk. Aber wir sind frei. Frei von aller Anklage. Und dies, genau dies, macht uns stark und fest im Glauben. In Galater 5,1 bringt dies Paulus so zum Ausdruck. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Ich weiß, ich habe die Sätze umgestellt. Feststehen setzt hier Paulus unter Joch sein oder in Knechtschaft sein gegenüber. Er stellt das gegenüber. Wo wir nicht feststehen, laufen wir Gefahr, wieder erneut unter Joch zu werden. Unter welchem persönlichen oder gesellschaftlichen, selbst frommen Druck wir uns auch immer wieder stellen wollen, weil der Feind uns in diese Ecke drängt. Dabei sind wir zur Freiheit berufen. Satan will uns Menschen unterdrücken. In Lügengebäuden verstricken. Ja, am liebsten möchte er uns gefangen halten, wegsperren. Er möchte keinesfalls, dass wir mutig und stark aufstehen, dass wir feststehen und vielleicht sogar andere freikämpfen. Er möchte uns gedrückt und demotiviert sehen, täuscht, ausgelaugt, müde. Er setzt alles daran, uns von der Wahrheit fernzuhalten, uns diese Nährstoffe aus Gottes Wort zu entziehen und die gesunde Luft abzudrücken. Er will, dass wir beim ersten Sturm einknicken, klein beigeben und aufgeben. Das ist sein Ziel. Wie fühlst du dich heute Morgen? Stehst du fest? Oder weht dir eine steife Brise um die Ohren? Hat dich Satan vielleicht getäuscht? In Lügen verstrickt? Du strampelst unter den widrigen Umständen, müde und entmutigt vor dich hin? Liebe Geschwister, ich musste über die vergangenen Wochen selber ab und zu gegen Entmutigung kämpfen. Immer wieder mal wollte sich diese Müdigkeit einschleichen. Was soll das alles? Was bringt das alles? Dieses Klima drückt mir die Freude ab. Die Luft ist zum Ersticken. Was mühe ich mich ab? Wofür? Aber dann gingen die inneren Alarmglocken an und ich musste mich von Jesus korrigieren lassen und daran festhalten. Ich bin zur Freiheit berufen, nicht zum Jammern und nicht zum Aufgeben, nicht zu Unzufriedenheit. Ich bin doch berufen, festzustehen, auch wenn es rund um mich herum wankt und schwankt und vieles unsicher ist und ungewiss. Ich bin berufen, festzustehen. Wenn mir etwas die Freude rauben will, dann muss ich zurück zur Quelle der Freude, zu Jesus. Und wenn ich nicht durch die Nebelwand der Unwahrheiten durchsehe, dann muss ich zur Quelle, zur Wahrheit, zu Jesus und mir seine Sicht schenken lassen. Und wenn der Sturm tobt, dann will ich nicht den Kopf einziehen und mich verkriechen. Dann muss ich feststehen in Jesus, auch wenn es draußen so huten würde wie jetzt gerade. Ich könnte draußen stehen und sagen, ich bin fest verwurzelt in Jesus. Bekomme ich nasse Haare, bin klitschnass. Es biegt mich unter dem Sturm, aber ich bin fest in Jesus. Ich weiß, dass einige unter euch ziemlich geplagt sind. Und ich möchte euch Mut machen, diesen Sturm über euch ziehen zu lassen, im Wissen, dass ihr verwurzelt seid in Jesus. Sprüche 10, 25 lesen wir diese Wahrheit. Wenn das Unglück wie ein Sturm kommt, fegt es den Gottlosen hinweg. Der Gottesfürchtige aber steht für immer auf einem festen Grund. Du stehst auf einem festen Grund. Der Gottesfürchtige steht auf einem festen Grund. Nun, Gottesfurcht ist so ein Wort, das aus der Mode gekommen ist. Wir wollen Gott doch nicht fürchten, er ist doch so lieb zu uns. Aber es bedeutet eben auch, dass ich nichts mehr fürchte als Gott. Ich fürchte mich nicht vor dem Sturm, nicht vor den Lügen, nicht vor den Angriffen, nicht von Versagen. Ich fürchte Gott mehr als alles im positiven Sinne. Jesus schenkt mir Halt. Nur seine Wahrheit hält jedem Sturm stand. So wie es auch in Sprüche 12, Vers 3 beschrieben ist, ein gottloser Mensch steht auf keinem festen Boden. Aber die Gottesfürchtigen sind tief verwurzelt. Gottesfurcht verleiht tiefe Wurzeln. Nimm das mit für heute. Diesem Mysterium sollten wir dringend noch tiefer auf den Grund gehen in den kommenden Zeiten. Gesunde Ehrfurcht vor dem Allmächtigen verleiht tiefe Wurzeln, schenkt uns Halt. Dann haut uns nichts mehr um. Weshalb ist es Gott so wichtig, dass wir feststehen? Was denkt ihr? Da könnt ihr auch sagen, ach, ich weiß, die Menschenkinder sind schwach. Ich fange sie einfach wieder auf. Ich lasse sie ein bisschen zappeln, dann sind sie froh, wenn ich ihnen wieder aufhelfe. Sollen sie doch auf die Nase fallen und etwas jammern. Der gute Papa tröstet sie dann wieder. Nun, Gott tröstet uns wohl. Aber er möchte, dass wir stabil unterwegs sind, dass wir geradlinig und fokussiert sind, wahr und echt, dass wir feststehen. Weshalb? Ganz einfach. Es entspricht seinem Wesen. Gott ist ein Gott von alters her, der feststeht und er ist und bleibt derselbe. Er ist weder wankelmütig noch launisch, weder müde noch übermütig. Gottes Wesen und Charakter steht fest wie eine Eins. Seine ganze Hoheit strahlt dies aus. So hat es der Psalmist innerlich vor seinen Augen gesehen, als er Psalm 93 dichtete. Unsere Welt steht fest, weil Gottes Thron seit Anbeginn feststeht. Es tut gut, dies immer wieder vor Augen zu halten. Weil Gott unumstößlich feststeht durch alle Irren und Wirren dieser Weltzeit, darf auch ich in Gott feststehen. Das ist sein Wunsch für seine Kinder. Das ist unser Vorrecht. Genauso wie ich mir wünsche, dass die Stecklinge meines Olivenbaums einmal so stark und kräftig werden, wie der Baum, von dem die Stecklinge abgeschnitten sind. Die tragen doch die gleiche DNA in sich. Jetzt muss ich für gute Bedingungen schauen, sie sorgfältig pflegen und hegen, damit sie eines Tages ebenso gesund und kräftig sind. Gott will, dass wir feststehen, wie er feststeht. Durch Hitze und Sturm, durch Dürre und Frost, mit tiefen, gesunden Wurzeln und wenn möglich auch mit guten Früchten, mit fetten Oliven. Das ist seine Absicht mit uns. Nun gibt es Momente, da möchten wir lieber davonrennen, statt feststehen. Es gibt Situationen, die sind furchteinflößend und wir sehen nur einen unbezwingbaren Riesen. Wen fürchte ich dann mehr? Den Riesen, die unlösbare Situation? Oder meinen Herrn, der treu und verlässlich ist, der heute der gleiche ist wie vor 5000 Jahren oder 500 Millionen Jahren oder soweit ich zählen kann. Die erste Bibelstelle, die ich bei meiner Suche zu steht fest gefunden habe, verdeutlicht dies für mich. Wahrhaftig eine Situation zum Davonrennen, zum Fürchten. Mal noch kurz hineinschauen. Nachdem der Pharao endlich nachgegeben hatte bei der 10. Plage, führte Mose das Volk Israel weg von Ägypten. Aber kurz darauf sind die Ägypter aus ihrer Schockstarre erwacht und nehmen die Verfolgung auf. Die Hebräer stehen wie der Esel am Berg. Vor ihnen das Rote Meer und im Nacken die schnaubenden Verfolger. Da will jemand nicht, dass sie frei werden. Da will jemand nicht, dass das Volk Israel aus der Knechtschaft entlassen wird. Und viele wollen schon einknicken und seufzen. Ach, wären wir doch in Ägypten Sklaven geblieben. Es wäre immer noch besser, als hier in der Wüste zu sterben. So schnell kann man kippen. Doch Mose hält seinen Blick auf den Allmächtigen, der ihn gerufen hat. Zu ihm schreit er in seiner Not und von Gott hört er innerlich diese Worte. Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Mose hörte auf Gott und wusste, dass es nun Gottes Stunde war. Die Situation war zum Fürchten, aber Gott wollte noch Größeres tun. Etwas, das ihre Vorstellung sprengte. Und alles, was Gott von seinen Kindern wollte, dass sie nun in festem Vertrauen unerschütterlich feststehen. Nicht wanken, nicht wegrennen, nicht einknicken, nicht zweifeln. Schon gar nicht wieder zurück in die Gefangenschaft. Gott war daran, sie zu befreien. Das sollten die Israeliten eindrücklich hautnah erleben. Und wir wissen, letztlich brauchte das Volk noch 40 Jahre in der Wüste, um ihre eingeimpfte Sklavenmentalität endlich zu überwinden und loszuwerden. Mose ermutigte die Israeliten im nächsten Vers und sagt: Jahwe, Gott, wird für euch kämpfen. Ihr selbst braucht gar nichts zu tun. Oder wie es Luther übersetzt hat: Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Stille sein, nichts tun. Das gehört auch zum Feststehen. Überall dort, wo wir es nicht mehr in der Hand haben, dürfen wir es getrost dem Herrn überlassen, in gesunder Gottesfurcht, weil wir ihn mehr fürchten als alles. Also brauche ich mich nicht beeindrucken zu lassen von einem Feind, der sich vor mir aufbläht. Denn Gott ist immer mächtiger. Und derjenige, der mich zermürben und erkräftigen will, legt sich mit dem Allmächtigen an. Und da wird er früher oder später kapitulieren. Da ist auch der stärkste Riese chancenlos. Ich bin zur Freiheit berufen in Christus. Er wird für mich streiten. Und wir dürfen ruhig abwarten und sehen, was Gott tut. Das heißt auch feststehen, unsere Wurzeln tief in unser Gottvertrauen zu senken. Stehen wir in aller Ruhe fest, so schafft Gott Durchbrüche. Durchbrüche durch tosende Wellen, aus Gefängnismauern, aus Lügengebäuden, aus falschem Druck. Gott bezwingt unseren Feind, denn Gott möchte, dass wir frei sind. Frei in unserer Berufung als Kinder Gottes aufrecht und stark zu stehen, festgegründet, so wie er. Im absoluten Vertrauen zu ihm. Genau das ist unser Vorrecht. Noch einmal, wie geht es dir heute Morgen? Ruhst du in diesem Wissen, dass der Herr für dich streitet? Dann bete inständig für jene, die innerlich noch wanken. Ermutige sie, stütze sie, sei ihnen ein Vorbild. Dein Gebet wird geehrt werden wie jenes von Epaphras. Und du wirst sehen, wie die Pflänzchen um dich herum gesunden und heranwachsen. Vielleicht stehst du aber auch vor einer ausweglosen Situation und dein Mut sinkt, dein Vertrauen will schwinden. Du spürst, dass deine Energie am Ende ist. Dann hör den Ruf von deinem Herrn. Fürchte dich nicht. Steh fest und schau, was ich wirken will. Ich werde für dich kämpfen. Du brauchst nichts zu tun. Umgib dich mit Gottes Wahrheit. Umhülle dich mit dem Panzer der Gerechtigkeit, die dir in Jesus Christus geschenkt ist. Nimm mehr und mehr sein Wesen an. Verlass den ungesunden Boden der Knechtschaft. Zieh aus dem vergifteten Klima der Lüge und Täuschung. Streife diese Sklavenmentalität ab und ziehe wahre Gotteskindschaft an. Überwinde die Bequemlichkeit oder die Vertrautheit deines Gefängnisses. Hör auf das Wort des Herrn und handle danach. Der Helm des Heils schützt dein erneuertes Denken, das der Herr dir schenkt. Und der Schild des Glaubens fängt die feurigen Pfeile ab. Und mit dem Schwert des Geistes durchtrennst du jede falsche Gebundenheit, jede Unwahrheit. So stehst du fest, umgürtet mit Wahrheit. Dann kannst du mit David sagen: Mein Fuß steht fest auf sicherem Grund. Deshalb lobe ich den Herrn vor allen Menschen. Sollen wir das miteinander aussprechen? Mein Fuß steht fest auf sicherem Grund. Deshalb lobe ich den Herrn vor allen Menschen. Und das wollen wir miteinander tun, jetzt auch, wenn wir den Herrn anbeten wollen. Lass es dir schenken, dass deine Gedanken erneuert werden, dass dein Geist durchdrängt wird von Gottes Wahrheit. Stelle dich auf den Boden von Gottes Gerechtigkeit. Vielleicht nützt du diese Praise-Zeit, um für andere einzustehen, weil du Menschen vor Augen hast, für die du kämpfen willst, dass sie diesen Sturm überleben. Und vielleicht sagst du einfach: Herr, ich weiß nicht wie, kämpfe für mich. Schenke einen Durchbruch, eine Lösung. Der Heilige Geist ist hier und will das wirken. Und ich glaube, dass er das auch tun wird, während wir ihn anbeten. Dass er Durchbrüche schenkt, da wo wir sagen: Ich stelle mich auf festem Grund. Und nun kämpfst du, Herr. Nun wirst du es tun. Weil du deinem Namen alle Ehre machen willst. Ich möchte Karin Uso übergeben. Danke, dass sie uns in der Anbetung leitet.